Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Und mit einer großen Premiere an diesem Abend. Barry Kosky inszeniert einen neuen Rosenkavalier in München, leider nur mit halbem Orchester. Wie es war, erfahren Sie gleich. Dann ein Blick nach Dänemark, wo ein Gesetz den Anteil von Migranten in bestimmten Stadtvierteln jetzt auf 30% reduzieren soll. In der Praxis geht das so weit, dass sozialer Wohnungsbau abgerissen und durch Einfamilienhäuser ersetzt wird. Und wir erinnern an die ägyptische Frauenrechtlerin Nawal As-Sawadi, die jetzt im Alter von 89 Jahren gestorben ist. Wenn eine 50 Jahre alte Kultinszenierung wie der Rosenkavalier von Richard Strauss in München ersetzt wird durch eine Neuproduktion, dann bedeutet das Chance und Wagnis zugleich. Dann werden natürlich alle Register gezogen, soweit das in dieser Pandemie möglich ist. An Stars zum Beispiel mangelt es nicht. Barry Kosky führt Regie, Wladimir Jurowski hat die musikalische Leitung, also der Mann, der in München demnächst auf Kirill Petrenko folgt. Eigentlich ist dieser Rosenkavalier ja eine Hochadelskomödie in einem fiktiven Wien des 18. Jahrhunderts, aber dieser Barry Kosky sagt, das Stück, das spielt in vier Zeitzonen. Unser Kritiker Jörn Florian Fuchs hat die Premiere online gesehen. Herr Fuchs, ist Zeit ein zentrales Thema auch in dieser Rosenkavalier-Neuproduktion?
Absolut, das ist das zentrale Thema im Stück und auch für Barry Kosky. Und das fängt schon an, indem die berühmte Marschallin ganz am Anfang in ihrer Liebesszene mit Octavian, ihrem jungen Geliebten, aus einem großen Uhrenkasten, aus einer Standuhr herausschlüpft gleichsam. Und man sieht also diese Uhr und diese Zeiger, die laufen im Verlauf des Abends auch immer wieder mal rückwärts. Und es gibt einen Liebesgott, so einen alten Mann mit wirren Haaren und nacktem Oberkörper, mit Engelsflügelchen, der auftaucht. Der hat immer mit dieser Uhr zu tun, bringt diese Uhr immer wieder in das Stück hinein. Und um das vorwegzunehmen, spoilern, ganz am Schluss nimmt er dann einen großen Zeiger aus der großen Standuhr heraus, sodass man sagen kann, die Zeit ist am Ende tatsächlich aufgehoben. Aber dazwischen passiert sehr, 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 sehr viel auf verschiedenen Zeitebenen.
Und ganz am Schluss heißt nach 4,5 Stunden.
Nach 4,5 Stunden, es geht auch hier gut aus, wie doch in den meisten letztendlich Rosenkavalier-Inszenierungen, auch in den letzten Jahren. Das bedeutet, dass eben die Marschallin, die ja über die Zeit nachdenkt und damit ein Problem hat, dass sie schon etwas älter ist und eben ihren jungen Geliebten hat, den gibt sie ja ab an Sophie und sie nimmt sozusagen Abschied von ihrer Jugend und schaut so ein bisschen gerührt dann auf dieses Paar Sophie und Octavian und die beiden haben dann diesen wunderbaren Schluss. Ja, eigentlich ein Monolog für zwei, kann man sagen. Dieser Traum, dass diese Liebe eben ewig währen möge. Und dann ist es ein schönes Zeichen und fast ein bisschen überraschend für den ja eigentlich doch sehr realistischen Kosky, dass er also diesen Greis, diesen Amor-Greis tatsächlich auch die Zeit anhalten lässt. Übrigens, dieses Liebespaar am Schluss, es entschwebt in den Bühnenhimmel. Das ist also ein ganz faszinierendes Bild, was ich auch noch nicht gesehen habe. Die schweben wirklich durch den Raum.
Wo Sie die Marschallin jetzt schon zweimal erwähnt haben, lassen Sie uns doch kurz mal reinhören, denn auch in diesem Ausschnitt geht es ja um die Zeit.
Manchmal steh ich auf, mitten in der Nacht, und lass die Uhren alle still.
Jörn Florian Fuchs, der Rosenkavalier, ist ja berühmt für diese sagenhaft schwere Rolle der Marschallin, gesungen hier von Marlies Petersen, die ist Sängerin des Jahres, auch in dieser Inszenierung?
Absolut, das ist ein fantastisches Rollendebüt, da ist die ganze schwere, auch durchaus parfümierte Melancholie drin, auch eine ganz eindrucksvolle, wirklich Bühnenpersönlichkeit, wie auch das weitere Ensemble durch die Bank eigentlich. Also der junge Geliebte Octavian, Samantha Henke, hat mich sehr, sehr überzeugt und Christoph Fischesser als Baron Ochs auf Lerchenau. Da finde ich, Fischesser ist wirklich ganz ausgezeichnet als dieser Ochs, der eine tolle Balance aus Charme und Schmierigkeit hinbekommt. Das ist in dieser Partie ja ganz entscheidend. Und Barry Kosky, was macht er nun außer einer wirklich sehr, sehr gelungenen Personenführung? Er hat, Sie sagten schon, 4 Zeitebenen, vielleicht sind es sogar noch mehr. Es sind auf jeden Fall die 3 Akte in unterschiedlichem Bühnenbild und aus unterschiedlicher Perspektive. Der erste Akt ist aus der Sicht der Marschallin, dann der zweite aus der Sicht von Sophie und der Schlussakt aus der Sicht von Octavian. Ganz am Anfang mit eher einem düsteren Bühnenbild mit so gemalten Prospekten. Im zweiten Akt sind wir im Salon von dem Herrn von Faninal, dem Vater von Sophie. Das ist so ein bisschen an Ludwig II. Angelehnt von den Kostümen etwa. Und das ist auch eine Art Museum oder ein großer Bildersaal in Petersburger Hängung. Das heißt, da hängen unglaublich viele Bilder übereinander und ein paar dieser Bilder haben einen interaktiven Effekt. Da kommen nämlich dann auch mythische Figuren durchaus mal aus dem Bild raus und sorgen so ein bisschen für Unruhe. Und dieser Schlussakt, der ja zwischen totaler Groteske und eben Melancholie und dann Happy End changiert, da geht es ja darum, dass dieser Weiberer, dieser Weiberheld Baron Ox auf Lerchenau eben vorgeführt wird. Da ist es Theater auf dem Theater, in dem wir ein kleines Theater auf der Bühne auch noch mal sehen. Das ist alles wunderbar pointiert und wirklich auf die Sekunde in Szene gesetzt. Es ist eigentlich eher eine sehr saubere und klare Werkdeutung, die so ein bisschen Dinge hinzufügt, zum Beispiel dem Octavian durchaus so eine, ja, also die lesbische oder die Crossdress-Variante des Ganzen durchaus herausstellt und betont.
Was ja nicht ungewöhnlich ist für dieses Stück, oder?
Das ist nicht ungewöhnlich, aber man könnte einerseits erwarten, dass Kosky das noch mehr ausspielt, was er nicht tut. Andererseits ist es zur Zeit von Hoffmannsthal-Strauß natürlich allenfalls, ja, spielt es sehr im Hintergrund eine Rolle, sondern es war halt einfach so, dass es eine Hosenrolle ist. Die Frau singt den Mann, das war zu der Zeit durchaus noch üblich. Was ich schön finde übrigens noch, ist, dass diese Amor-Figur oder Cupido-Figur, dieser Kreis, dass der verschiedene kleine Rollen übernimmt. Den Arzt, der in dem Stück auftaucht, aber auch zum Beispiel den Mohrenknaben. Das ist natürlich so, dass man sowas heute nicht mehr inszenieren würde. Das ist ein kleiner Diener tatsächlich, eben aus dem Mohrenland, wie es im Stück heißt. Und das umgeht, solche Sachen umgeht Kosky ganz charmant, indem er eben diese Nebenfiguren in einer Figur gleichsam zusammenschnurren lässt.
Also eine, hört sich zumindest so an, ziemlich intelligente Inszenierung. Wir haben über die Sängerin schon gesprochen. Vielleicht noch mal ein Wort zur musikalischen Leitung, denn dieser Wladimir Jurowski wird ja die Zukünfte, die musikalischen, an der Staatsoper München auch mitbestimmen, ne?
Genau, und da müssen wir vor allen Dingen noch sagen, dass es hier eine reduzierte Fassung gibt. Es sind nur 43 Musikerinnen und Musiker im Graben und es ist kammermusikalisch immer wieder sehr reduziert mit Klavier und Harmonium, die eine große Rolle spielen. Da denken Fachhörerinnen und Hörer vielleicht an Ariadne auf Naxos. Ein bisschen aus diesem Geist der Ariadne hat Eberhard Kloke diese Fassung erstellt. Das ist am Anfang gespenstisch, ehrlich gesagt, weil man denkt, oh, jetzt diese vielen Stunden Rosenkavalier so reduziert. Na, es geht aber immer besser. Und das ist eben, weil es so klug instrumentiert ist und viele Farben doch da sind und zumindest jetzt über den Stream und über die Kopfhörer sich das sehr, sehr klangprächtig auch vermittelt. Ich fand das wirklich in jeder Hinsicht einen außergewöhnlich gelungenen Abend. Der ist im Übrigen jetzt ja auch noch gratis abrufbar über Arte.
Jörn Florian Fuchs über die Rosenkavalier-Neuproduktion an der Münchner Staatsoper. Danke Ihnen.
Gerne.
Dänemark, das Land, das quasi so einen Weltmeisterstatus in Gemütlichkeit hat, im Hüggesein, investiert seit vielen Jahren Energien und Gesetze, um es den Migranten im Land ziemlich ungemütlich zu machen. Es ist das Land mit den härtesten Ausländergesetzen in Europa und daran hat auch die sozialdemokratische Regierungschefin Mette Frederiksen bislang nichts geändert. Im Gegenteil, jetzt soll ein Gesetz verschärft werden, mit dessen Hilfe Zuwanderer aus bestimmten Stadtteilen entfernt werden. Thomas Borchardt, Buchautor und langjähriger Skandinavien-Korrespondent der dpa und der Frankfurter Rundschau. Dieses Gesetz gegen Parallelgesellschaften, so wird es, glaube ich, genannt, ist nicht neu, aber es war den Dänen anscheinend nicht hart genug, ja?
Naja, jedenfalls nicht der sozialdemokratischen Regierung. Es gibt ja seit 10 Jahren so eine offiziell sogenannte Ghetto-Liste für Wohngebiete mit über 50% Zuwandereranteil. Und wenn da Kriminalität, Bildungsstand, Arbeitslosigkeit, Einkommen bestimmte Kriterien erfüllen, dann heißt dieses Wohngebiet Ghetto-Liste und es gibt dann automatisch so eine bestimmte Mischung aus Zwangsmaßnahmen, auch Fördermaßnahmen, zum Beispiel Kita-Zwang für Kinder. oder das Strafmaß für bestimmte Vergehen ist hier doppelt so hoch wie sonst in Dänemark.
Wow.
Und das hat die Regierung jetzt noch ausgeweitet. Statt des 50% Anteils von Zuwanderern aus nicht-westlichen Ländern, wie es hier immer heißt, gibt es jetzt eben eine zweite Kategorie mit automatisch folgenden Zwangsmaßnahmen bei 30% des Zuwandereranteils. Darüber hinaus gibt es noch die sogenannten harten Ghettos. Wenn 5 Jahre lang ein bestimmter Wohnbezirk als Ghetto definiert worden ist, dann wird das automatisch ein hartes Ghetto. Und dann kann zu den Zwangsmaßnahmen auch noch dazu kommen, dass Wohnblöcke abgerissen werden, um die Mieter dieser immer in der Regel billigen Sozialwohnungen zum Wegziehen zu zwingen. Und gebaut werden dann dafür zum Beispiel ein paar kleinere neue Eigenheime, Reihenhäuser oder sowas, die sich natürlich die alten Bewohner nicht leisten können.
Das hört sich krass an. Sehen die Reaktionen im Land denn jetzt auf diese Verschärfung, die geplante Verschärfung des Gesetzes, auch krass aus? Oder ist es den Dänen egal? Also man stellt sich ja immer so dieses liberale Völkchen vor.
Naja, nun ist Dänemark ja seit 20 Jahren, wie Sie schon zu Anfang gesagt haben, geprägt von einer sehr harten Ausländerpolitik, die vor allem auch immer rhetorisch extrem hart verkauft wird. Also wenn man vom Ghetto spricht, dann ist das auch rhetorisch eine sehr, sehr harte Art und Weise, die Zuwanderer in Kategorien zu packen gegenüber der Gesamtbevölkerung. Und die Sozialdemokraten, die vor 2 Jahren an die Regierung gekommen sind, die haben einfach als Strategie glasklar übernommen, dass diese harte Ausländerpolitik völlig unverändert weitergeführt wird. Und man muss es sich einfach ein bisschen so vorstellen, als wenn die SPD, die jetzt meinetwegen in den Umfragen unter 20% liegt, wieder auf 30%, über 30% kommt, indem sie das Ausländer- oder das Zuwanderungsprogramm der AfD eigentlich im Prinzip 1:1 übernimmt. Und hinter dieser Art von Politik stehen im dänischen Parlament 80% der Abgeordneten.
Das heißt, man gewinnt mit solchen Verschärfungen eher Stimmen, als dass man sie verliert, ja?
Ja, und das ist auch das Kalkül bei dieser neuen Erweiterung des Ghetto-Plans. Man hat sich ein bisschen neue Begriffe dafür einfallen lassen. Also das Wort Ghetto wird abgeschafft, weil auch der jetzige Wohnungsminister, ein Sozialdemokrat, sagt, das ist stigmatisierend, das bringt nichts. Stattdessen wird jetzt das Ghetto Parallelgesellschaft genannt. Und da kann man ja auch drüber streiten, ob das eine Verbesserung ist oder einfach nur eine neue, eindeutig negativ besetzte Kategorie.
Okay, das Wort ist gestrichen. Aber sozusagen die Vorgehensweise nicht. Jetzt muss man vielleicht auch mal fragen, ob das jetzt sozusagen erlaubt ist, das Ghetto zu nennen oder nicht. Wie sieht es denn dort aus?
Naja, also das wird man ja oft gefragt, wenn in Deutschland jemand hört, dass das Wort Ghetto in Dänemark offiziell genannt ist. Und man hat dann also doch sehr, sehr unangenehme Assoziationen, auch geschichtlich. Und ich sage dann immer, als ich mal in Kopenhagen Touristen aus den USA in einem der harten Ghettos herumgeführt habe, im Multikulti-Viertel Nørrebro, da sagten die, so ein schönes Ghetto haben wir noch nie gesehen. Und dahinter steht ja auch ein bisschen, dass Dänemark halt eine sehr reiche Gesellschaft ist, auch mit einem recht hohen Wohnstandard, der höher ist als in Deutschland. Und da spielt sich also eben dieses Auskoppeln der Zuwandererviertel mit Problemen. Die Problemlasten sind auf einer ganz anderen Ebene statt als meinetwegen in den französischen Banlieues, in den Vororten von Paris. Oder auch in Neukölln in Berlin.
Sie haben ja Nørrebro gerade genannt. Mir ist das eher bekannt als auch Studenten, vielleicht sogar Hipsterviertel.
Jo, das stimmt. Nørrebro ist da ein bisschen gemischt und auch ein bisschen geteilt. Und also es geht schon kein Weg dran vorbei, dass es da Bezirke gibt mit wirklich erheblichen sozialen Problemen. Mhm. Ich würde auch sagen, man kann durchaus feststellen, dass bestimmte sehr hart durchgezogene Maßnahmen in Dänemark vielleicht auch einen positiven Effekt gehabt haben. Zum Beispiel also über Kita-Zwang kann man diskutieren, also dass da ein Sonderrecht gilt, also ein Zwangsrecht für ein bestimmtes Gebiet, das sonst in Dänemark, wo niemand träumen würde davon, das anzuwenden. Aber es hat positive Ergebnisse schon gebracht, sind sich jedenfalls die meisten einig.
So, jetzt haben Sie vorhin erwähnt, dass es so eine Art Verdrängung gibt. Also man reißt dann sozialen Wohnungsbau ab, baut da Einfamilienhäuser hin, ist klar, dass dann da eine andere Klientel einzieht. Aber wohin werden denn die ungeliebten nicht-westlichen Migranten dann umgesiedelt?
Gute Frage, sehr gute Frage. Also Kopenhagen ist ja gerade jetzt auch wieder in der Corona-Zeit von einem wahnsinnigen Anstieg der Immobilienpreise geprägt, also astronomisch. Der Eigenheimanteil hier in Kopenhagen geht auf 80% zu und es gibt keine billigen Wohnungen. Punkt, fertig. Das bedeutet natürlich, dass die Zuwanderer, die in der Regel also sehr niedrige Einkommen haben, einfach sehr viel weiter an den Rand gedrängt werden und dahin, wo es also ganz schlechte Wohnqualität gibt, wo sonst niemand mehr hin will.
Jetzt haben Sie gesagt, sowas wie Kita-Zwang oder so hat teilweise auch seine Wirkung erreicht oder eine positive Wirkung entfaltet. Wie würden Sie denn jetzt insgesamt dieses Vorgehen bewerten? Also ist das etwas, was langfristig zu Integration führt oder zu einer verschärften Separierung?
Was wir eben alles besprochen haben an neuen Maßnahmen, sind immer noch Pläne. Die sind noch nicht im Parlament verabschiedet und werden auch in dieser extrem scharfen Form vermutlich nicht verabschiedet werden. Sie werden aber immer in extrem scharfer Form vorgestellt und auch rhetorisch extrem scharf. Es wird dabei verschwiegen, dass eigentlich in den letzten Jahren die Integrationsmessdaten in Dänemark sehr positiv sind. Also was Arbeitslosigkeit angeht, was Bildungsstand von Zuwandererkindern angeht, was Kriminalitätsraten angeht, sind in allen Bereichen die Entwicklungen positiv. Und das wird von der Politik rhetorisch nach außen verschwiegen, wohingegen also die Probleme der sogenannten Parallelgesellschaften, die es ja gibt, die niemand bestreitet, extrem stark in den Vordergrund gestellt werden. Und es zeigt eben auch so einen sehr, sehr bedenklichen Trend, also einfach das Rechtssystem in so ein Zweiklassenrecht umzuwandeln, wo man eben das Recht auf zum Beispiel freie Wahl der Wohnung einschränken kann, weil jemand als Herkunftsland ein arabisches Land oder ein afrikanisches Land hat.
Thomas Borchert aus Kopenhagen, langjähriger Korrespondent und Buchautor. Und wir sprachen über das sogenannte Gesetz zur Verhinderung von Parallelgesellschaften. Vielen Dank, Herr Borchert.
Ich danke auch.
89 Jahre wurde die ägyptische Frauenrechtlerin Nawal al-Sawadi alt, ein dicht gefülltes Leben. Von der Kindheit auf dem Land zur Ärztin in Frauenprojekten der UNO, Herausgeberin, Oppositionellen, kurzfristigen Präsidentschaftskandidatin, Schriftstellerin. Und es sind nur ein paar Stationen, ganz abgesehen von Verfolgung und Exil, sogar Gefängnis. Denn mit ihren Schriften über Sexualität und Religion sorgte Nawal al-Sawadi für manch eine Kontroverse. Björn Blaschke erinnert an dieses Energiebündel mit den weißen Haaren.
Nawal al-Sawadi war in der arabischen Welt bekannt dafür, Diskussionen auszulösen. Die studierte Medizinerin kämpfte für die Gleichberechtigung von Frau und Mann und gegen weibliche Genitalverstümmelung, von der sie nach eigenen Angaben ebenfalls betroffen war. Vor 11 Jahren sagte sie in einem Interview mit dem britischen Guardian:
I was very young, 6 or 7.
Ich war sehr jung, 6 oder 7. Es ist ein Albtraum, ein Albtraum. Aber dann passierte etwas. Man sagt Gedächtnisverlust, Kindheitsamnesie. Du vergisst. Und dann plötzlich erinnerst du dich wieder. Bei mir war es, als ich Medizin studierte, als ich Mädchen untersuchte und Frauen, die beschnitten waren. Dann kam es in mein Bewusstsein zurück. Und dann habe ich angefangen, dagegen zu rebellieren und dagegen zu schreiben. Mehrere ihrer Bücher sind in Ägypten und anderen arabischen Ländern verboten, weil sich al-Sawadi in ihnen mit Tabuthemen wie Sexualität befasste. Al-Sawadi gab auch eine Zeitschrift heraus mit Namen Die Gesundheit. Nach der Veröffentlichung einer provokativen Studie mit dem Titel Frau und Sexualität wurde die Zeitschrift jedoch 1971 eingestellt und al-Sawadi erhielt in Ägypten ein Publikationsverbot. Ihre Romane veröffentlichte sie danach im Libanon. Anfang der 80er Jahre ging sie als Oppositionelle unter Präsident Anwar Sadat ins Gefängnis. Nach Sadats Ermordung und dem Amtsantritt von Hosni Mubarak wurde sie jedoch wieder entlassen und führte ihren Kampf weiter. Sie schaffte damit Aufmerksamkeit im Ausland, veröffentlichte auch im deutschsprachigen Raum einige Bücher, machte sich aber zu Hause in Ägypten wenig Freunde. Der Gesundheitsminister war gegen mich, religiöse Leute waren gegen mich, Ärzte, meine Kollegen waren gegen mich. Und sie haben gesagt, das ist gegen Gottes Willen. Auch Christen waren gegen mich, weil auch Christen beschneiden. Nach Morddrohungen von Islamisten ging Nawal al-Sawadi 1992 ins Exil in die USA. Als sie nach 5 Jahren wieder nach Ägypten zurückkehrte, bekam sie weitere Probleme, wieder mit fundamentalistisch-religiösen Kreisen. Sie wollten Nawal al-Sadawi wegen ihrer für die ägyptische Gesellschaft provokativen Interpretation des Islam von ihrem Mann zwangsscheiden lassen. Al-Sadawi gewann jedoch diesen Prozess, der auch in deutschsprachigen Medien einiges Aufsehen erregte. Grundsätzlich forderte al-Sadawi säkulare Gesetze. Sie sagte, im Namen der Männer kontrollierten Christentum und Islam Frauen und nutzten sie aus. Ausdruck des Patriarchats sei beispielsweise das Kopftuch. Ganz in diesem Sinne sprach sich al-Sadawi gegen die Muslimbruderschaft und deren islamistische Verbündete aus, als die nach dem Sturz von Präsident Mubarak 2011 die Regierung bildeten. Und sie begrüßte es, als die Islamisten nach einem Jahr gestürzt wurden, unter anderem vom jetzigen ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi. Dessen Menschenrechtspolitik wird heute international immer wieder kritisiert. Nawal al-Sadawi jedoch sagte bei der BBC,
Everything is relative.
Alles ist relativ. Relativ. Sisis Herrschaft ist viel, viel besser als die der Muslimbruderschaft, weil sie, die jetzigen Mächtigen, die Religion nicht ausnutzen. Denn mit Religion zu spielen, ist ein Spiel mit dem Feuer.
Is like to play with fire.
Al-Sadawi mag die Menschenrechtspolitik im heutigen Ägypten auch relativiert haben, weil unter Sisi für Frauen vieles besser wurde. Aber noch längst ist nicht alles gut. Laut Verfassung sind Frauen und Männer gleichgestellt, doch einige Gesetze lassen die Verfassungswirklichkeit anders aussehen. So braucht eine Frau in Ägypten zum Beispiel nach wie vor die Genehmigung ihres Vaters oder Bruders, wenn sie heiraten will. Und das kann auch Nawal al-Sadawi, die Mutter des Feminismus in der arabischen Welt, nicht gut geheißen haben.
Björn Plaschke über die Frau, die kein Blatt vor den Mund nahm, Nawal al-Sawadi, ägyptische Frauenrechtlerin. Jetzt ist sie im Alter von 89 Jahren gestorben.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die kommen heute von Gabi Wuttke.
Hat sich Roselyne Bachelot zu viel zugemutet oder war sie leichtsinnig? Diese Frage wird diskutiert, seit die französische Kulturministerin gestern mitteilte, dass sie positiv auf das Coronavirus getestet wurde und Atemwegssymptome habe. Am Freitag, berichtet die Zeitung Libération heute, sei Madame Bachelot in der Pariser Oper gewesen, um als einzige Zuschauerin bei der Faustpremiere des deutschen Regisseurs Tobias Kratzer dabei zu sein, die vom Fernsehen aufgezeichnet wurde. Die Zeitung findet, dies sei eine neue Art von politischer Performance und peinlich. Zumal Bachelot in den vergangenen Wochen viele Künstlerinnen und Künstler getroffen habe, was sie selbst als ihre Pflicht ansehe. Liza Minnelli und Diana Ross trugen ihre Arbeiten auf dem roten Teppich. Im Alter von 80 Jahren ist die Schmuckdesignerin Elsa Peretti in der Nähe von Barcelona gestorben. In Italien geboren, ging Peretti in den 60er Jahren als Model nach New York, entwarf aber gleichzeitig ihre ersten Schmuckstücke. 1974 nahm der Juwelier Tiffany sie exklusiv unter Vertrag. Ihre Arbeiten wurden in zahlreichen Museen, darunter im Metropolitan Museum of Art, ausgestellt. Über viele Jahre machte ihr Schmuck etwa 10% des Umsatzes von Tiffany aus. In 2 bis 3 Monaten sei es soweit. Dann werde Donald Trump wieder machen können, was ihm Twitter, Facebook und andere Social-Media-Seiten seit Anfang des Jahres untersagen. Das sagte der Berater des ehemaligen US-Präsidenten Jason Miller im US-Sender Fox News. Trump wolle das Spiel völlig neu definieren, so Miller, ohne genauer zu werden. Unterdessen denkt Twitter laut darüber nach, wann und wie es Äußerungen von Staatsoberhäuptern verbieten sollte. Ob Politikerinnen und Politiker besonders behandelt werden oder sich alle an die gleichen Regeln halten müssten, dazu würde öffentlicher Input eingeholt. Angus Young, der Gitarrist der Rockkultband AC/DC, ärgert sich über Cancel Culture. Aber, sagte der 65-Jährige der Welt am Sonntag, AC/DC sei schon so oft gecancelt worden, dass er denke, was soll's. Wer gecancelt werde, der verschwinde ja nicht. Er werde nur zum Teil der Underground-Kultur.
Gabi Wuttke mit den Kulturnachrichten. Und wir schauen hier bei Fazit nach Hamburg, eine Stadt mit vielen Museen, die aber auch wieder die Notbremse, das Wort dieser Tage, ziehen mussten, wegen zu hoher Inzidenzwerte. Gerade mal eine Woche hatten die Museen geöffnet, jetzt ist also wieder Schluss. Unser Landeskorrespondent Axel Schröder hat nachgefragt, wie die Ausstellungshäuser, ob privat oder öffentlich, mit der Corona-bedingten Aufzudynamik klarkommen.
Alarmanlage an, Tür zu, doppelt abschließen. So einfach ist es nicht, ein ganzes Museum in den Lockdown-Modus zu schicken. Abgezeichnet hatte sich der neue Lockdown schon seit Tagen, aber auch wenn sich mittlerweile fast schon eine Routine im Öffnen und Schließen entwickelt hat, macht das Dichtmachen jedes Mal eine Menge Arbeit, erklärt Katrin Baumstark, künstlerische Leiterin des Bucerius Kunstforums in der Hamburger Innenstadt.
Wir müssen auf der Homepage, auf allen unseren Kanälen eben wieder sagen, sorry, wir haben geschlossen. Das Ticketing, also das alles, was man vorbereitet hat, Zeitfenster-Ticket, Timeslots, die Leute haben sich die Tickets schon gekauft. Das heißt, es geht bei uns jetzt los. Und dann ist ein ganzes Team damit beschäftigt, die ganzen schon verkauften Tickets wieder zurückzuerstatten, den Ticketshop zu schließen. Ja, also das ist schon ein Rattenschwanz und man schließt nicht einfach die Tür hinter sich.
Die Taskforce-Öffnung des Bucerius Kunstforums wurde in Taskforce-Schließung umgetauft. Personal, das gerade aus der Kurzarbeit zurückgekehrt war, muss jetzt wieder gehen. 7 Tage lang konnten Besucherinnen und Besucher die Georges-Braque-Ausstellung sehen. Das Interesse war riesig, die Corona-bedingt wenigen Tickets sofort ausgebucht und die Stimmung ganz hervorragend, erzählt Katrin Baumstark. Die jetzt verfügte Schließung akzeptiert sie, trotz der vielen Arbeit, trotz der Kosten für eine Ausstellung, die nun kaum jemand zu sehen bekommt.
Allein die Versicherung, die Transporte, wir haben ja einen Katalog zur Ausstellung, wir haben einen Audioguide zur Ausstellung, eine Ausstellungsarchitektur, also all das, was wir an Fleiß, Herzblut und Geld auch reingesteckt haben, haben jetzt insgesamt vielleicht 4 Wochen Menschen gesehen. Und das bricht einem natürlich schon das Herz.
Auch die Kunsthalle musste für einen Teil des Personals wieder Kurzarbeit beantragen. Die Haustechnik wurde samt Alarmanlagen in den schon vom letzten Mal bekannten Corona-Modus versetzt. Auch die aktuelle De Chirico-Ausstellung konnte bisher nur ein sehr, sehr kleines Publikum besuchen, erzählt Kunsthallendirektor Alexander Klar. Da sei es ein Glück, dass die Besitzer der Bilder entspannt mit dem On-Off-Betrieb der Museen umgehen.
Die Verlängerung wurde fast schon von unseren Leihgebern initiiert, wo mehrere fragten, na, ihr werdet doch sicher verlängern. Werdet ihr denn? Der Wille der Leihgeber ist groß. Wir auch als Leihgeber im Übrigen, andere Häuser.
Wenn es gut laufe, mache die Kunsthalle in diesem Jahr einen Verlust von 1,5 Millionen Euro, so Alexander Klar.
Das kann aber auch über die 2 Millionen schießen und das sind alles Sachen, die Hansestadt muss ja vielen helfen, auch der Kunsthalle. Und das wird dann schon in den nächsten Jahren schwierig sein, zu überlegen, wie man das dann in die lange Frist Rückzahlung bringt.
Die Ticketeinnahmen fehlen auch dem Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe. Direktorin Tulga Bayerle setzt auf eine möglichst schnelle Wiedereröffnung, auf obligatorische Corona-Tests für alle Besucher.
In Berlin wird das gerade getestet. Da bin ich gespannt, was dabei rauskommt. Die gehen bis zur Clubszene damit. Also nur mal sozusagen immer für 2 Abende oder sowas. Aber es ist ein Versuch wert, weil man weiß ja grundsätzlich, dass wir keine Hotspots sind, weil im Konzerthaus oder im Theater sitzt du im Prinzip still und schaust nach vorne und mit Abstand und Maske noch dazu. Und das Gleiche gilt ja für Museen und andere Institutionen auch. Also ich glaube, zwischen Impfen und Testen könnte man eine Balance finden, die uns zumindest über die nächsten Monate hilft, weil wir werden ja noch länger damit zu tun haben.
Gerade in einer Zeit der Vereinzelung und Spaltung brauche es mehr denn je Orte der Begegnung zwischen Menschen, die sich normalerweise nicht über den Weg laufen, sagt Tulga Bayerle. Neben den neuen Herausforderungen für die Museen, neben den großen Verlusten, die die Häuser machen werden, gibt es aber auch noch gute Nachrichten. Die Online-Angebote der Kulturorte, die Führungen und Seminare sind begehrt und ausgebucht. Und die Kunsthalle Hamburg ist auch durch die Krise mit über 86.000 Followern auf Instagram die Nummer 1 unter den Museen in Deutschland. Mittlerweile kommen ihre Online-Seminarbesucher aus der ganzen Welt, freut sich Kunsthallenchef Alexander Klar.
Wir haben jetzt mittlerweile Besucher aus Mexico City, aus Sydney, also aus allen Zeitzonen, die scheinen dann Mitternacht auf zu sein, um hier eine englische Führung mitzumachen. Das ist schon ein großartiges Erlebnis und das gehört ja zu den Lichtseiten der Folgen der Pandemie.
Die Lichtseiten der Pandemie, es gibt sie noch und die Hoffnung, die gibt es auch noch. Hamburgs Kultursenator Carsten Broster, der hat gestern ein paar Tokotronic-Zeilen auf Twitter gepostet. Aus jedem Ton spricht eine Hoffnung. Transformation aus jedem Klang, aus jedem Ton spricht eine Hoffnung auf einen Neuanfang. Ja, worauf hoffen wir in diesen Tagen, nachdem unsere Hoffnung zu Beginn des Jahres ja sich etwas zerschlagen hat? Mit den Impfstoffen klappt es nicht so richtig, mit den Impfungen auch nicht, mit den Schulschließungen und Öffnungen. An allen Corona-Fronten scheinen derzeit die Erwartungen eher gedämpft. Darüber habe ich mit dem Philosophen Christian Bermes gesprochen, Professor an der Universität Koblenz-Landau. Hallo, Herr Bermes.
Hallo, Frau Schwarz.
Wie nehmen Sie denn so die allgemeine Stimmungslage ein Jahr nach Ausbruch der Corona-Pandemie wahr?
Ja, ich glaube, in den letzten 12 Monaten hat sich schon einiges getan. Und ich glaube, man kann auch deutlicher sehen, dass es immer noch schwierig ist, dass wir uns ein Bild von den Umständen machen, unter denen wir unser Handeln und unser Wissen und unsere Zukunftsentwürfe versammeln können, was sicherlich Unsicherheit erzeugt. Mhm.
Ich habe kürzlich einen Text gelesen, in dem die Autorin sich so über das Schönreden der aktuellen Situation beschwert hat. Dieses "es wird schon". Stattdessen hat sie gesagt, sollte man doch lieber mal so richtig auf den Tisch schauen und sagen, mir reicht's, ich will nicht mehr, weil die Kraft doch im Aufbegehren liege und nicht im Abfinden mit einer Situation.
Ja, das kann man so sehen. Es ist vielleicht aber auch so, dass es einen gewissen Ermattungszustand gibt und die Kräfte des Aufbegehrens auch etwas aufgebraucht sind. Vielleicht ist das Aufbegehren auch nicht der richtige Wegweiser. Vielleicht ist es tatsächlich hilfreicher, wenn wir uns ein bisschen Klarheit darüber verschaffen, was wir denn tatsächlich unter Erwarten und Hoffen zum Beispiel verstehen können. Und hier würde ich sagen, hier gibt es sozusagen ein kleines Einmaleins des Erwartens und des Hoffens und ein großes Einmaleins des Erwartens und Hoffens. Also das kleine Einmaleins des Erwartens und Hoffens, glaube ich, ist uns auch mehr oder weniger bekannt. Am besten kann man das vielleicht mal an einem Beispiel verdeutlichen. Wenn jemand beispielsweise sein Haus einrüstet mit einer Alarmanlage, dann wird er sicherlich erwarten dürfen, dass sie funktioniert. Aber er wird hoffen, dass zukünftig keine Einbrecher in das Haus einbrechen werden. Die Hoffnung in diesem kleinen Einmaleins betrifft eigentlich dasjenige, was wir nicht so richtig im Griff haben. Darauf hofft man, auf den Nicht-Einbruch. Und das, was wir mehr oder weniger im Griff haben, nämlich das Erwarten, dass die Alarmanlage funktioniert und dass sie richtig eingebaut ist, das ist sozusagen das Erwartungsmanagement. Und auf der anderen Seite steht die Hoffnung, wo wir vielleicht nur Wahrscheinlichkeiten haben, viele Unsicherheiten, viele Variablen, mit denen wir rechnen können.
Also die Hoffnung auf etwas entzieht sich unserer Kontrolle.
So kann man sagen und ist mit vielen Variablen begleitet, ne? Und Wahrscheinlichkeiten, die wir nicht so im Griff haben. Genau. Ja.
Jetzt ist jetzt immer so in der Psychotherapie die Sache mit der Kontrolle. Da würden jetzt wahrscheinlich viele Therapeuten sagen, ja, dann musst du halt mal loslassen. Ne? Also das wird ja häufig auch so gut konnotiert, sage ich mal, dass man das zulassen kann, keine Kontrolle zu haben. Dann wäre das ja eigentlich ein Zustand, der gar nicht so schlecht für uns ist.
Ja, er darf natürlich nur nicht so gehäuft vorkommen, wenn sich das bald und wenn die Enttäuschungen überhand nehmen, dann fällt dieses Bild zusammen, von dem ich am Anfang gesprochen habe, beziehungsweise das ist etwas dramatisch ausgedrückt, aber dieses Bild lässt sich nicht mehr so einfach zeichnen. Ich meine, worüber wir jetzt gesprochen haben, war das, was ich im weitesten Sinne einmal sagen würde, das kleine Einmaleins. Ich glaube, es gibt aber etwas, was wir auch kennen und worauf wir setzen, was ich in diesem Bild vielleicht mal sagen würde, ist das große Einmaleins des Hoffens, von dem man sagen würde, es ist eigentlich eher das Lebensmuster unseres Handelns. Und das zeigt sich eher darin, dass in diesem großen Einmaleins wir davon ausgehen, dass trotz der Nichterfüllung unserer Erwartungen und trotz des Versagens an dieser oder jener Stelle unser Leben dennoch einen Sinn hat, ja? Dass es nicht vergebens ist. Gerade angesichts der Enttäuschungen, dass das Leben einen Sinn hat, dass, um es einmal mit Kant zu sagen, dass man dennoch einen Platz in der Welt hat, trotz dieser Widrigkeiten. Also wenn man mal von den kantischen Fragen ausgeht, was kann ich wissen, was soll ich tun, was darf ich hoffen? dann ist die letzte Frage nicht etwa in den Bereich sozusagen der menschlichen Alltäglichkeiten bezogen, sondern tatsächlich, sagt Kant, das gehört in den Bereich der Religion. So, wenn wir jetzt unsere derzeitige Situation anschauen, wie sieht es mit den Impfungen aus, wie sieht es mit Lockdown oder Nicht-Lockdown aus, wie sieht es mit Öffnung von Geschäften, Schließung von Geschäften aus, wie sieht es mit den Schulöffnungen und Nicht-Schulöffnungen aus, dann sind wir in einer Situation, dass unsere Erwartungen ein ganz klein wenig leer laufen, weil wir richten Erwartungen an Personen, die aber selbst nicht gänzlich in der Lage sind, diese Erwartungen zu bedienen. Ja? Und es wäre, glaube ich, eine falsche Erwartung zu sagen, ja, aber die müssen doch wissen, was zu tun ist. Mhm. Also klassischerweise ist die Hoffnung unter den Tugenden verhandelt worden. Und hier kann man sagen, dass die Hoffnung so etwas ist als Tugend ein Mittel der Lebensbewältigung, nämlich, dass man trotz des Scheiterns lebensfähig bleibt.
Das nennt man heute Resilienz, ne?
Das hat viel mit dem zu tun, was man heute Resilienz nennt, was aber, glaube ich, auch seine Wurzeln tatsächlich in den klassischen Tugenden hat. Also die Tugenden sind sozusagen auch Mittel, einen gewissen Widerstand auszubauen und damit lebensfähig zu bleiben.
Der Philosoph Christian Bermes über die aktuelle gedrückte Stimmungslage und die Kraft der Hoffnung in solchen Zeiten. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank, Frau Schwarz.
South by Southwest, das Festival in Austin, Texas, ist seit Jahren das Festival schlechthin, auf dem nicht nur neue Musik, sondern auch Entwicklungen im Tech-Bereich vorgestellt und diskutiert werden. In diesem Jahr gab es eine verkürzte Online-Ausgabe und Katharina Wilhelm resümiert, was davon bleibt.
Aus einer Autofahrt ein virtuelles Spieleerlebnis machen. Darüber machen sich die führenden Köpfe des deutschen Startups HoloRide Gedanken. Die an den Autokonzern Audi angedockte Firma entwickelt eine Technik, mit der die Passagiere eines Autos mit einer Virtual Reality Brille aus dem Fenster schauen und sich mitten in einer digitalen Welt wiederfinden. Super Mario Kart in Echtzeit sozusagen. HoloRide-Chef Nils Wollny erklärte in einem Vortrag auf der South by Southwest, wie das funktionieren soll. Unter anderem nimmt unsere Technik alle Infos aus dem Auto auf, Geschwindigkeit, Abbremsen, die Navigationsroute und übersetzt sie dann in eine virtuelle Umgebung. HoloRide steckt noch in den Kinderschuhen, wurde auf dem Medienfestival South by Southwest aber als bester Pitch im Entertainment- und Spielebereich ausgezeichnet. Der kleine Blick in eine mögliche Zukunft, dies verspricht die South by Southwest und hält dieses Versprechen auch in diesem Jahr, obwohl oder vielleicht gerade weil das Festival ausschließlich digital stattfindet. Weniger Tage, weniger Panels und Diskussionsrunden sind es. Trotzdem ist das Programm proppenvoll und unübersichtlich, wie eigentlich immer. Und nah dran am Zeitgeist. So diskutieren die Autoren der US-amerikanischen Satiresendung Daily Show zum Beispiel, ob Comedy ohne Donald Trump nun einfacher oder schwieriger geworden ist. Die kurze Antwort von Daily Show-Korrespondent Michael Costa: Nein. Comedy war davor schon am Leben und ist es auch nach Donald Trump. Wir müssen vielleicht ein bisschen tiefer graben, denn es gibt nicht mehr diese wirklich tief hängenden Tweets, nach denen man einfach greifen kann. Bei dem digitalen Filmfestival gab es zum einen Einblicke in Tom Pettys Konzertleben aus dem Jahr 1994 oder den Kampf der Schauspielerin Selma Blair gegen die Krankheit Multiple Sklerose. Reden wird man noch über die Serie 4 Feet High, die den Jury Award im Bereich Beste Pilot-Episode gewann. Eine Serie aus Argentinien über eine kleinwüchsige 17-Jährige, die für sich und ihre Sexualität kämpft. Keine Frage, die Auswahl an Filmen, Musik und Gästen war South by Southwest würdig. Allerdings hakelte die Technik bei dem Medienfestival immer mal wieder. Konzerte waren zudem nur wirklich live sichtbar, was es bei der Zeitverschiebung oft schwer machte für Zuschauer von anderen Kontinenten. Ob sich die über $300 für den Festivalpass gelohnt haben, ist daher fraglich. Denn was natürlich auch fehlte, war der einmalige Festivalcharakter, der natürlich eng an die Stadt Austin geknüpft ist. Und den gibt es eben nicht digital.
Katharina Wilhelm über das South by Southwest Festival in Austin, Texas. Und damit kommen wir zur Kulturpresseschau. Tobias Wenzel hat die Feuilletons von morgen Montag schon mal vorgelesen.
Depression, Obskurantismus, Machtmissbrauch. Erst einmal ziehen einen die Themen der Feuilletons vom Montag herunter. Aber dann ist eine befreiende Götterdämmerung in Sicht und sogar Sex mit der Natur. Der Körper sagt, geh raus spazieren. Der Geist, nee, hat keinen Sinn, bleib mal schön im Bett liegen. So beschreibt der Komiker Kurt Krömer im Interview mit Markus Ehrenberg vom Tagesspiegel, wie er merkte, dass mit ihm etwas nicht stimmte. Es folgte die Diagnose Depression und eine Behandlung in einer Tagesklinik. In diesem Interview spricht Krömer zum ersten Mal öffentlich über seine Krankheit. Heute gehe es ihm wieder gut, auch wenn er noch in Behandlung sei. Am 20. November sei sein letzter Tag in der Klinik gewesen. Ich kam raus, bin in die Stadt und hatte so eine Art Frühlingserwachen. Ich habe mir die Leute auf der Straße angeguckt und wollte die ganze Welt umarmen. Keine gute Idee in der Pandemie, entgegnet der Journalist. Und Kurt Krömer antwortet, nee, trotzdem dachte ich, hä, ihr seid ja alle depressiv. Das nennt man wohl Tragikomik. Der entziehen wir erst einmal die Komik, sodass es düster bleibt. Wir erleben eine seltsame Bewegung, in der sich das Progressive ins Obskure verwandelt, schreibt Pascal Bruckner in der Neuen Zürcher Zeitung. Das Menschengeschlecht ist verschwunden, behauptet der französische Schriftsteller und Philosoph. Weiß, männlich, dunkel, queer, heute werden alle Personen zu Gruppen sortiert. Indem man den weißen Mann zum Generalsündenbock erniedrige, so Bruckner, ersetze man eine Form des Rassismus nur durch eine neue. Knapp 2/3 aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Theater haben Machtmissbrauch am eigenen Leibe erfahren, berichtet Thomas Schmidt im Gespräch mit Angela Richter für die Welt. Schmidt, der darüber auch schon in unserem Programm gesprochen hat, hat 2000 Interviews geführt und so einen vertraulichen, aber nicht minder erschütternden Überblick über unterschiedlichste Formen des Machtmissbrauchs an deutschen Theatern erhalten. Vom leichten Mobbing bis zur Vergewaltigung. Auch andere Formen der Gewalt. Selbst Intendantinnen und Intendanten, die Schläge androhen oder auch Schläge ausführen und deren Faust im Eifer an einer Wand zerschellt und die dann einen Gips tragen müssen über Wochen. Und jeder weiß es, alle wissen es, alle schauen schamerfüllt weg und keiner traut sich etwas zu sagen. Aus Angst, den Job zu verlieren. Thomas Schmidt schlägt deshalb unter anderem vor, Theater in Zukunft nicht mehr von einem einzigen Intendanten leiten zu lassen, der als Alleinherrscher schassen kann, wen er will, sondern stattdessen eine Führung aus mindestens 3 Personen zu etablieren, inklusive Mitarbeitervertretung. Die Zeit sei reif. Es finde gerade ein Bewusstseinswandel statt, so Schmidt in der Welt. Vielleicht sogar eine Götterdämmerung am Theater. Was die zukünftigen Götter wohl vom neuen Trend der Ökosexualität halten. Sobald es wärmer werde, könne man sicher vermehrt Menschen beobachten, die nackt und an Heuschnupfen leidend Bäume umarmen und sich im Schlamm wälzen, prophezeit Gerhard Matzig in der Süddeutschen Zeitung. Eine ökosexuell orientierte Frau, man hat mittlerweile höchsten Respekt vor jeder Subkultur der echt öden Mehrheitsgesellschaft, die zugleich Schamanin ist, und auch das ist doch eine schöne Form der Identität, hat der Zeitschrift Wiener von richtig gutem Sex erzählt. Sie bestieg demnach auf Bali den Vulkan Agung. Direkt danach habe der Vulkan einen Ausbruch gehabt. Die Schamanin sagt, dieser Ausbruch war sexuell, wenn auch eindeutig männlich. Gerhard Matzigs Kommentar: Man soll sich über die Sehnsüchte der Gegenwart nicht lustig machen. Aber manchmal fragt man sich schon, ob diese neue große Lust an der Natur noch etwas ist, was die Natur lustig findet.
Das war die Kulturpresseschau von Tobias Wenzel. Und das war Fazit in dieser Sonntagnacht. Ich bin Marietta Schwarz. Schön, dass Sie dabei waren. Tschüss und machen Sie es gut.